Der Text zur heutigen Predigt steht im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums, Vers 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Hause wäre, versammelten sich alsbald viele, so dass kein Raum mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er predigte ihnen das Wort, und man brachte einen Gelähmten zu ihm, der von Vieren getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie durchgebrochen, ließen sie das Bett, darauf der Gelähmte lag, herab. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und alsbald merkte Jesus Kraft seines Geistes, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und wandle? Damit ihr aber wisst, dass des Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm alsbald sein Bett und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: Solches haben wir noch nie gesehen. Als ich diesen Text las und auch an diesem Text arbeitete, glaubte ich in manchem, unsere Gemeinde hier in Obertshausen zu erkennen. Wie dort in Kapernaum, so gibt es auch hier viele, die zusammenkommen, um das Wort zu hören. Das ist wunderbar, dass wir dazu Gelegenheit haben. Wie dort in Kapernaum, so gibt es auch hier Gelähmte von Krankheit, von seelischer Not, von Schuld gelähmt, die ausgeschlossen sind von den vielen, vielleicht von den vielen vergessen, verdrängt, völlig unbeachtet. Und wie dort in Kapernaum, so gibt es auch hier einige, die Täter des Wortes sind. Und wie dort in Kapernaum, so gibt es auch hier bei uns das klare und eindeutige Wort der Schrift, in dem Jesus Christus zugegen ist, in Reinigung, Vergebung und Ermutigung. Wir wollen jetzt einmal die Personen und ihre Motive gemeinsam betrachten, um zu begreifen, was uns durch die Gegenwart Christi und das Wort geschenkt ist und was uns die Gemeinschaft bedeuten sollte. Wir wollen bei dem Einzelnen, bei dem Gelähmten beginnen. Dieser Mensch in seiner Unbeweglichkeit und Starrheit, in seiner Hilflosigkeit, muss nicht ein physisch Kranker sein. Auch seelische Verschlossenheit, Einsamkeit, unbereinigte Schuld können uns so weit bringen, dass wir völlig gelähmt werden. Die können uns erst dahin bringen, krank zu werden. Viele Ärzte wissen es längst. Ein hoher Prozentsatz der Krankheiten hat seine Ursache in seelischen Belastungen, in Problemen, in Überforderung, in Mutlosigkeit, in Entfremdung oder in Daseinsangst. In solchen Situationen erkennen wir, dass wir einsam sind, dass niemand da ist, mit dem wir uns austauschen könnten, der uns versteht und in unserer Verlassenheit bei uns bleibt. Wir suchen jemand, der uns versteht. Wir möchten unser Herz aufdecken, aber uns fehlt ein Gegenüber. Und diese Einsamkeit wirkt sich wie die Unterbrechung der Lebenskraft aus. Unser Leben verkrümmt und verkümmert. Und wir entdecken plötzlich, dass wir Gefangene sind, dass es keine Brücke gibt heraus aus den Mauern, der Verstrickung des eigenen Ichs. Wie leicht fällt in solchen Situationen der Griff zu den kleinen bunten Freudenspendern, zu Beruhigungsmitteln, zu Alkohol? Wie oft versuchen wir einen Ausweg zu finden, indem wir uns in Erfolg, in Arbeit, in Lust oder Besitz, was auch immer, stürzen, um das zu überdecken, was uns in unserem Innersten lähmt. Und diese seelische Lähmung mündet vielfach in Krankheit und Depression. Krankheit wollen wir modernen Menschen heute als ein naturwissenschaftliches Problem sehen, das wir mit Apparaturen und Medikamenten lösen könnten. Aber der Zusammenhang von Krankheit mit allen Bereichen und Empfindungen des menschlichen Lebens wird oft übersehen. So wenig der Mensch vom Brot allein lebt, so wenig beschränkt sich sein Dasein auf die reine physische Existenz. Der Mensch ist auf die Beziehung zu dem ewigen Gott angelegt. Und wenn er sich mit weniger zufrieden gibt, dann hat er sich unter Preis verkauft. Das höchste Ziel, das dem Menschen gesetzt ist, ist auch sein einziges. Er soll die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben. Er soll in Gottes Wahrheit und Liebe leben. Und genau dies unterläuft der Mensch und gibt sich mit etwas völlig anderem zufrieden. Sein höchstes Ziel ist das eigene Ich. Und daran muss er verkümmern und verarmen, indem er sein Gegenüber, Gott, aus seiner Welt und aus seiner Existenz schafft. In einem Handbuch der Psychologie las ich folgenden Satz. Unter allen Kranken, die die Lebensmitte überschritten hatten, das heißt, die älter als 35 Jahre waren, findet sich nicht einer, dessen innerste Probleme nicht von seiner religiösen Haltung bestimmt gewesen wären. Der letzte Grund für die Krankheiten eines jeden dieser Patienten war der Verlust dessen, was ein lebendiger Glaube an einen persönlichen Gott zu allen Zeiten den Menschen zu geben imstande war. Keiner von ihnen ist ganz gesund geworden, der nicht gleichzeitig diese persönliche Beziehung wiedergewonnen hätte. Krankheit und Sünde, Trennung von Gott, sind demnach zwei Seiten einer und derselben Wirklichkeit. Sie sind Ausdruck des mit Gott und damit auch mit seinem Nächsten und sich selbst in Widerstreit liegenden Menschen. Und genau in diese Situation hinein begegnet Jesus Christus dem Gelähmten und spricht ihm zuallererst Vergebung der Sünde zu. Und diese Vergebung der Sünde überwindet durch die Gnade Gottes den Widerstand des Menschen gegen Gott, löst den Ich-Krampf und nimmt die Angst des ständig um sich selbst besorgten Ichs. Und es geschieht nicht durch einen moralischen Appell, sondern es geschieht allein durch die Liebe des den Menschen suchenden Gottes. Vergebung ist ein Geschehen, das in alle Lebens- und Leibesbereiche des Menschen eingreift und Gottes verändernde Lebensmacht, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, zur Geltung bringt. Die Vergebung der Sünde und die Heilung, die Jesus Christus dem Gelähmten zuspricht, sind Zeichen der liebevollen Zuwendung Gottes an uns Menschen. Wenn ein Arzt seinem Patienten jegliche Bewegung verbietet, dann ist das ein Zeichen für die Schwere, ja Hoffnungslosigkeit der Lage. Wenn Jesus Christus dem Kranken sagt, stehe auf, dann ist das ein Zeichen der Hoffnung und des Lebens. Und dieses Zeichen gilt allen Gelähmten, allen, die mühselig, trübselig und beladen sind. Jesus Christus ist gekommen, sie zu erquicken, ihre Sünde zu tilgen und im Namen Gottes und der Kraft seiner Auferstehung ihre Schuld vor Gott und ihrer Umwelt zu tilgen. Wo Vergebung ist, da ist Leben und Seligkeit. Da dürfen wir aufstehen und befreit hinausgehen in unseren Alltag. Oft aber sehen wir den Ausweg aus unserem Gelähmtsein nicht, haben in unserer Einsamkeit keine Hoffnung, wünschen uns eigentlich einen Helfer in unserer Not. Der Gelähmte im Markusbericht fand 4 Helfer, die entschieden, einig und entschlossen handelten, um ihn zu Füßen dessen zu tragen, der allein helfen konnte und der allein helfen kann. Diese 4 haben für sich selbst Vergebung und Befreiung erfahren und ihr Herz ist offen für die Not derer, die Hilfe und Gemeinschaft suchen, die sich danach sehnen, verstanden zu werden. Und diese 4 sind entschlossen, etwas für diesen Gelähmten zu tun, ihn zu Jesus zu bringen. Diese 4 holen mit ihrer gemeinsamen Tat einen Ausgeschlossenen in das Miteinander der vielen. Aber allein Jesus Christus gibt ihm Kraft und Bereitschaft, die Vergebung und Heilung, die an ihm geschehen ist, unter den vielen auch zu bezeugen. Und Gottes Heilstaten im Glauben vertrauensvoll anzunehmen und zu erproben. Der Gelähmte steht auf, geht und tut im Glauben das, wozu er aufgefordert wird. Führen wir uns einmal die Haltung der 4 im Ablauf des Geschehens vor Augen und fragen uns nach Gemeinsamkeiten mit ihrer Art. Diese 4 waren einig. Sie waren einig im Glauben, dass allein Jesus Christus Gottes Willen vollzieht, Sünde zu vergeben und den kranken, unbeweglichen Leib zu heilen. Und allein ihr gemeinsamer Glaube veranlasst Jesus Christus zum Handeln. Wir haben gelesen, als Jesus ihren Glauben sah. Und diese 4 sind sich auch einig darin, wen sie zu Jesus Christus bringen sollen. Einen Gelähmten, der im Augenblick des Holens, des Abholens, des Bringens vielleicht selbst noch gar keinen starken Glauben hatte an das, was ihm begegnen würde. Aber an dem Handeln und Glauben der 4 wird etwas deutlich von dem, was stellvertretender Glaube bewirkt. Einzustehen in der Fürbitte und in der Verantwortung für eine kranke Welt. In diesem Fall war es ein kranker Mensch. Ich habe mich gefragt, ist Fürbitte überhaupt nötig? Weiß Gott nicht um das Gelähmtsein dieses Menschen? Ist Gott nicht allwissend und allmächtig? Kann Gott nicht von sich aus eingreifen, wenn er sieht, wie sein Geschöpf körperlich, seelisch und geistlich leidet? Natürlich kann es Gott. Aber er möchte diese 4 und er möchte heute dich und mich als seine Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen und am Bau seines Reiches beteiligen. Und deshalb kommt der Fürbitte eine besondere Bedeutung zu. Und deshalb ist es auch wichtig, dass hinter allem, wofür wir bitten, auch eine starke Erwartungshaltung steht. Denn unsere Fürbitte kann Vergebung der Sünde für einen anderen bewirken, ja sogar körperliche Heilung zur Folge haben. Unsere Fürbitte hat schier unvorstellbare Möglichkeiten. Aber auf der Fürbitte liegt die ausdrückliche Verheißung Jesu, dass Gott uns das gewährt, worum wir im Namen Jesu bitten werden. Wir müssen den Auftrag sehen, zu bitten im Namen Jesu. Die Gabe, die Erhörung und die Art und Weise der Erfüllung unserer Bitte steht allein bei Gott. Diese 4 bringen also den Gelähmten zu Jesus und erwarten für ihn allein und zuallererst Heilung. Aber Jesus sieht tiefer, als wir zu ahnen vermögen. Er sieht die Trennung des Menschen von Gott und überwindet diesen Graben der Schuld durch die Vergebung. Erst in einem gereinigten Menschen kann dann der Segensstrom der göttlichen Liebe Heilung bewirken. Wie mögen diese 4 wohl zu dieser Einigkeit gelangt sein? Ich denke allein, das gemeinsame Gebet einigte sie im Glauben, in der Hoffnung und im Ziel. Beten bedeutet für sie nichts anderes, als fremde Not vor den himmlischen Vater zu bringen. Und es ist Gottes Prinzip, diejenigen, die er erst zum Gebet zusammenruft, anschließend auch auszusenden. Dazu gebraucht Gott nämlich nicht irgendwelche Leute, sondern genau diejenigen, denen er vorher die Not, zum Beispiel die Not dieses Gelähmten, vor Augen geführt hat. Und so gibt es für diese vier den klaren und eindeutigen Auftrag, diesen Gelähmten dorthin zu bringen, wo Hilfe und Heilung ist, zu Jesus Christus. Und in dieser Gemeinsamkeit, in dieser Einigkeit, besteht für sie keine Unklarheit, wen sie bringen sollen. Da ist nicht der Erste zum Beispiel für einen Blinden oder der Zweite für einen Aussätzigen und nur die zwei Letzten für diesen Gelähmten. Das sind alle vier gemeinsam für diesen Gelähmten. Und da ist auch zwischen ihnen keine Terminschwierigkeit. Da sagt nicht der Erste, wisst ihr, heute habe ich keine Zeit, heute habe ich Training oder an dem Tag bin ich zu einer Party eingeladen. Diese vier waren einig, vorbereitet im Gebet und erkennen ihren gemeinsamen Auftrag. Und diese vier waren aber auch entschieden. Ich stelle mir so vor, wenn sie diesen Kranken aus seinem Haus holen und ihn wegtragen, welche Angst er wohl gehabt haben mag und welchen Widerstand er ihnen entgegengesetzt hat. Denn er weiß ja nicht, was mit ihm geschehen soll. Vielleicht verlieren die vier, so waren seine Gedanken, mich unterwegs. Vielleicht verlieren sie die Lust und stellen mich irgendwo ab. Wie komme ich dann wieder nach Hause? Oder als er vor dieses Haus kam und diese vielen Menschen sah, vielleicht war gerade in diesem Augenblick seine Angst am größten. Wenn die mich in diesem Gedränge aus dem Bett fallen lassen, ich komme ja nie wieder auf. Aber diese vier und angesteckt durch diese vier auch der Gelähmte haben sich nicht entmutigen lassen. Und diese vier haben etwas getan, was wir auch tun sollten, unsere Fantasie zu gebrauchen. Wenn schon nicht durch die Tür, dann können wir vielleicht über das Dach zu Jesus gelangen. Und gerade an dem, an dieser Tatsache, dass sie über das Dach, über einen doch sehr ungewöhnlichen Weg zu Jesus Christus gelangen, erkennen wir etwas von der Entschiedenheit und der Entschlossenheit dieser vier, die auch bereit ist, die Folgen ihres Handelns zu tragen. Die vier haben Glauben, dass Jesus Christus eingreifen würde und ein Wunder an dem Gelähmten tun würde. Aber sie haben keinen Glauben, dass Jesus Christus ein Wunder tun würde, um das Dach wieder zu decken und heil zu machen. Das müssten sie tun. Das waren Kosten, die auf sie zukommen. Und ich kann in ihrem Handeln und in ihrer Gemeinsamkeit kein Zögern feststellen. Da war nichts, dass sie sich erstmal abgesprochen haben. Leute, was kostet eigentlich das, ein Dach wieder zu decken? Können wir das überhaupt? Stellt euch mal vor, ihr habt dieses Haus und deckt das Dach ab. Geht das überhaupt? Sind wir einig? Stehen wir eigentlich alle dahinter? An uns als Einzelne und Gemeinde stellt sich doch die Frage, sind wir einig? Sind wir entschieden? Sind wir entschlossen? Und haben wir Glauben für das, worum wir bitten? Einige junge Leute aus unserer Gemeinde waren zu dem Ostereinsatz von OM in Mannheim. Meine Frau und ich konnten sie an einem Tag besuchen und wir waren überwältigt, beschämt von dem Geist der Einheit, von dem Glauben in Beten und Handeln, in dem diese jungen Leute dort in Mannheim standen. Ich bin natürlich froh, dass wir selbst sowohl als Einzelne als auch als Gemeinschaft zusammenkommen, um zu beten. Aber als Gemeinde, als einige Gemeinschaft der Gläubigen, sollten wir noch mehr zu einer betenden Gemeinde zusammenfinden, damit keiner draußen bleibt und vielleicht niemand für ihn betet. Wie ein Netz sollte sich das gemeinsame Gebet über unsere Gemeinde spannen, dass jeder davon umfangen ist. Diese Haltung war in Mannheim lebendig und diese Haltung ist an diesen Vieren im Markusbericht lebendig. Johannes überliefert uns im Kapitel 14 seines Evangeliums in Vers 12 ein Wort Jesu, das ich eigentlich erst im Lichte dieses Geschehens, von dem uns Markus berichtet, verstehe. Es heißt dort: Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als ich tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Was könnte es eigentlich Größeres geben, als einem Menschen Gesundheit und Beweglichkeit zurückzugeben? Das ist etwas, was ich nicht kann. Wieso hat Jesus Christus verheißen, ich könnte größere Werke tun als er? Ist es nicht so, dass der Gelähmte nach einigen Jahren noch unbeweglicher sein wird, als er jetzt ist? Dann nämlich, wenn er gestorben ist. Die vier konnten etwas tun, was in Ewigkeit Bestand hat. Ein Werk, das über diese Heilung hinausreicht. Sie haben einem Menschen den Weg gezeigt für Zeit und Ewigkeit, ein Kind Gottes durch Jesus Christus zu werden. Jesus allein konnte durch sie ein Werk tun, das größer ist als die zeitliche Heilung und Bestand hat in Ewigkeit. Einen Menschen zu Gott zu bringen und ihm die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. In einer Beziehung tun mir diese vier natürlich leid. Sie verpassten durch ihr Handeln die Predigt Jesu. Hätten sie diesen Gelähmten nicht in einer ruhigeren und passenderen Stunde bringen können, dann, wenn Jesus Christus Zeit hatte? Wie wäre es uns eigentlich gegangen, als wir mit einem Kranken vor der Tür gestanden hätten und hätten die ganzen Leute vor der Tür, vor dem Hause gesehen? Wären wir dann nicht umgedreht, hätten gesagt, ach, was soll es heute, ich rufe morgen an, dann hat Jesus Christus sicher etwas mehr Zeit für uns. Nein, es musste in dieser Stunde sein, es musste in diesem Augenblick sein, denn es heißt in Vers 11 und 12, Jesus sprach zu dem Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm alsbald sein Bett und ging vor aller Augen hinaus, sodass alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, solches haben wir noch nicht gesehen. Bei diesem Wunder, das Jesus Christus an dem Gelähmten tut, tritt klar hervor, dass es auch geschieht, der versammelnden Gemeinde Klarheit über Jesu göttliche Vollmacht zu schaffen. Selbstverständlich will Jesus auch den Kranken heilen. Aber die größere Hilfe ist es, Jesus Sendung und Vollmacht zu erkennen. Als Sohn Gottes, der vom Vater ausging und in dem der Vater ist, kann nur Jesus Sünden vergeben. Bis heute. Und wir sollen bei dem Wunder nicht stehen bleiben, sondern Jesus selbst suchen, entdecken, finden, aufnehmen. Ist das Wort stehe auf nicht genauso wie das Geschehen der Auferstehung? Der Kranke erlebt durch Sündenvergebung und Heilung gewissermaßen eine Auferstehung in ein neues Leben. Und es heißt in Vers 12, ich will es noch einmal lesen, und er stand auf, nahm alsbald sein Bett und ging vor aller Augen hinaus, sodass alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, solches haben wir noch nie gesehen. Markus berichtet ohne Ausschmückung, nur die packende Tatsache als Folge des Befehls Jesu wird dargestellt. Aber für uns als Einzelne und als Gemeinde gilt es nie zu vergessen, wenn Jesus Christus unsere Sünden vergeben und getilgt hat, dann sind sie vor Gott wirklich und endgültig bereinigt. Dann können wir aufstehen und befreit hinausgehen. Keine quälende Rückerinnerung, die in uns wach werden will, kann das Wort Jesu auslöschen. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Von der Menge hat uns Markus im Vers 2 bereits berichtet. Wir sollten auch darauf achten, dass Jesus in der Mitte dieser Menge ist, während er das Wort predigt. Er ist in der Mitte dieser vielen, die doch eigentlich denen, die krank und gelähmt sind, den Weg zu versperren scheinen. Aber Jesu göttliche Kraft mangelt es nicht an Mitteln, die Hilfesuchenden auch umzuleiten, dass sie trotz derer, die im Wege stehen, zu ihm finden. Und etwas ist auch ganz wichtig, dass sie in der Mitte der vielen ein Zeugnis sind für das, was Jesus an ihnen getan hat. Als die Menge erstaunte und Gott priesen. Sie staunten über die Vollmacht Gottes in Jesus Christus. Aber ließ sich die Menge zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gewinnen? Sind wir selbst für ihn gewonnen und haben wir Glauben an ihn für uns und andere?